diesen Vers, diesen Wochenvers ist ja ziemlich bekannt.
Deine Publik und schaffst euch jetzt nicht geschickt für das Reich Gottes. Meistens weiß man nicht, in welchem Zusammenhang Jesus das gesagt hat.
Und das ist, ich habe jetzt vergessen, leider.
Das ist eben diese Geschichte, die Johannes uns vorneweg vorgelesen hat. Diese drei Läufe. Einer sagt Jesus, ich will dir nachfolgen, wenn du hingehst. Und Jesus sagt, ich komm, oder komm, folge mir, oder schon auch er sagt, Füchse haben Höhlen, Vögel haben Nester, aber der Sohn des Menschen hat nicht mehr einen Platz, wo sein Kopf liegt. Nichts weiter. Damit war die der Nachfolgewunsch auch deutlich erkennbar erledigt. So weit ging die Nachfolge nicht, dass man ins Ungewisse aufbricht. Zu dem zweiten sagt dieser selber, komm, folge mir nach. Und der sagt, ach, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und mein Vater begrabe. Der kommt auch nicht mit. Für mich ist das, wenn ich diesen Abschnitt gelesen habe, immer so merkwürdig. Der eine will, der lässt sich abschrecken. Der zweite wird berufen, der hat aber noch was Wichtiges vor. Und der dritte, das ist der, und ein anderer sprach, Herr, ich will dir nachfolgen, aber, von vornherein mit dem Aber, ich will dir nachfolgen, aber, lass mich zuvor hingehen und von meinen Leuten mich verabschieden. Und gerade mit dem, was Jesus ihm antwortet, wer die Hand in den Flug legt und sieht zurück, ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Da bezieht er sich genau auf diese Geschichte. Das weiß man nämlich normalerweise nicht. Also, weil heute kaum noch jemand so gut die Bibel kennt, wie damals die Israeliten. Das muss dieser Mann sofort wieder bewusst worden sein. Und das, was du eben sagst, ich finde das eine sehr wichtige Geschichte, ich werde nämlich heute auch sowieso drauf eingehen, ist, Elisa hatte eine Qualifikation. Die wird erkennbar in der Art, wie er arbeitet. Was ist euch aufgefallen? Im Gegensatz zu dem, kenne ich wirklich noch das Pflügen mit Ochsen. Wir hatten einen Bauern bei uns im Dorf, der hatte tatsächlich ein Joch Ochsen. Mit denen hatte er gepflügt. Die waren nicht zu halten. Ein Pferd ist ermüdet. Die Ochsen ziehen den ganzen Tag durch. Ich habe auch gesehen, derselbe Bauer hat, wenn er Transporte gemacht hat, immer einen Ochsen. Der hatte nur ein Pferd. Und da hat der Ochsen ein Pferd zusammengespannt. Und das ist, du sollst nicht zwei Tiere von verschiedener Art zusammenspannen. Ja, der ist eigentlich bezogen auf die Ehe. Das Bild, aber zwei Pferde arrangieren sich, kriegen den Gleichschritt. Zwei Ochsen kriegen den Gleichschritt. Aber Ochsen und Pferde kriegst du nicht zusammen. Ist für einen, und zwar für das Pferd in der Regel immer ein Fehler ein. Für das Stereotier, aber das ist nicht so stur. Was war bei Elisa besonders?
Also besonders fand ich seine nonverbale Kommunikation.
Gut, das kommt hinterher. Na, er rennt ihm hinterher.
Ja.
Und sagt Vater. Nee, aber vorne. Mhm.
Also ich finde es eigentlich einfach eigenartig, dass er mit 12 Gespannen das macht. Mhm. Sind das immer zwei und zwei so?
Ja, aber nicht alle an einem Flug. Das heißt, 12 Paare, 11 Mitarbeiter und er war beim 12. Er war beim 12. Natürlich, ganz als Letzte. Warum? Er war fokussiert. Er hat auch bei seiner Alltagsarbeit den Blick nach vorne gehabt. Ganz klassische prophetische Berufung. Kann man im Alltag sehen. Ganz hinten. Er war beim 12.
Das habe ich ja verstanden.
Er war beim 12. Das heißt ganz hinten. Er hat das Ganze im Blick. Das ist seine prophetische Berufung. Und wenn die prophetische Begabung, die ist also erkennbar schon lange bevor er seine Berufung hat. Er hat diese prophetisches Reden ist eine Begabung von Gott. Und die kann man erkennen bei Menschen. gehöre zu der Sohnengruppe mit derselben Gabe. Und ich kann das bei Kindern erkennen. Ich sehe, wie sie sich geben, was Propheten gemacht hat. Und das kann man hier sehen. Er hat das Ganze im Blick. Es ist ein Mensch, der nicht im Klein-Klein sich verzehrt, sondern der den Überblick behält. Dort von der Furche Rekrutierung.
Aber der gibt ja seinen gesamten Betrieb dann auch, eigentlich. Weil er ja wirklich alle Ochsen schlachtet.
Nein. Nein, natürlich nicht. Seine. Seine.
Hat ja den falsch verstanden.
Das andere bleibt. Er will sich ebenfalls verabschieden wie dieser dritte Mann. Mhm. Und rennt deswegen Elia hinterher und der ist so immer dabei.
Ah, ja.
Er sagt, mach doch. Mhm. Mhm. Und gibt ihm damit Autorität, Entscheidungsgewalt. Mhm. Und als Mann des Geistes tut er das einzig Richtige, das, was dieser Mensch hier in Lukas Evangelium irgendwann nicht hinkriegt. Er verzichtet drauf, nochmal nach Hause zu gehen. Er schaut nicht zurück. Er macht für sich selber einen Cut. Mhm. Er schlachtet sein eigenes Paar und verabschiedet sich standesgemäß von seinen ganzen Rabbi.
Ja.
Mit einem Festmahl, wenn man so will. Mhm. Damit ist, dadurch, dass er praktisch seine Arbeitsmittel zerstört, signalisiert er, er wird dort nie wieder zurückkehren. Er weiß nicht, was vor ihm liegt. Und man muss bedenken, Elia hat noch mindestens 2 Jahre gelebt. Das war ein Nebeneinander und Elia ist noch weiter im Dienst. Ich gehe davon aus, dass Elisa in dieser Zeit bei ihm noch in der Lehre war. Es gab ja nebenbei die Prophetenschulen, die man dann danach gleich im zweiten Buch der Könige. Als dann Elia weggenommen wird, sind ja die Propheten Schüler. Die Söhne der Propheten heißt es, ja. Das ist ja der biblische Ausdruck. Das sind welche, die Bibelschule gemacht haben, würde man heute sagen. Erst damals als Schüler. Die wurden trainiert und das waren durchaus Leute, die hin und wieder auch mal gebraucht worden sind. Aber, das muss man dazu sagen, Gottes Berufung ist immer über diesen kirchlichen Institutionen, ist davon auch unabhängig. Ich glaube, von den ganzen biblischen Propheten ist einer von diesen Söhnen der Propheten. Das heißt also, Jesus gibt diesem Mann, der ihm nachfolgen will, das Beispiel des Elisa. Aber wir hören nie, dass er sich daran gehalten hat. Das muss man wissen, dass man alle Lehrer haben kann und auch den besten Lehrer, nämlich sogar Jesus selber, und trotzdem nicht gezwungen wird, den Weg Gottes zu gehen. Warum?
Das soll ja aus freiem Willen kommen. Mit meinem ganzen Herzen. Ja, freilich. Na, weil Gott dann auch nicht richtig zu ihm dann sprechen kann, wenn er doch nicht ganz frei ist.
Ich denke mir eigentlich, weil das zu viel kostet. Es kostet uns alles. Deswegen geht nicht jeder in seine Berufung. Der Preis ist zu hoch. Das, deswegen zwingt Gott auch niemand, weil der Preis so hoch ist. Kostet uns unser Leben. Und die Pläne unserer Eltern und alle diese Dinge. Mit Sicherheit war Elisa bis zu diesem Tag ein erfolgreicher Mann. Wenn du so viele Angestellte hast und so einen landwirtschaftlichen Großbetrieb, das hatte damals kaum jemand. Jeder hat sein eigenes bestellt. Wenn er mit 12 hier auf Ochsen fliegt, entweder hat er eine Art Lohnunternehmen, hat das für andere mitgemacht, oder der väterliche Betrieb war so groß, dass er sich so viele Mitarbeiter leisten muss. Du musst, wenn du eine Frühjahrsbestellung machst, natürlich kannst du, wenn es zu viel ist und du hast zu wenig Maschinen dafür, dann hast du keine vernünftige Ernte. Das zeigt, das war ein erfolgreicher Mann. Und er gibt es auf Schlag auf. Es ist nichts davon übrig geblieben. Er war auch ein erfolgreicher Prophet. Nur, er betreibt dort die Werke Gottes und nicht mehr sein eigenes und auch nicht den väterlichen Betrieb. Das ist vielleicht die entscheidendste Sache. Jesus nachzufolgen hat tatsächlich diese Entzweiung innerhalb der Familie in der Regel zur Folge. Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, Frieden auf die Erde zu bringen, sondern das Schwert. Wer mir nachfolgt und hasst nicht, und dann wird die gesamte Verwandtschaft abgezählt. Und dazu sein eigenes Leben kann nicht mehr jünger sein. Und deswegen zwingt Gott niemand, sondern das muss man sich schon überlegen, obwohl ich sicher bin, keiner kann sich das ausmalen, was das alles kosten kann. Wenn man die Bibel liest, kann man eine Ahnung davon kriegen, was das Einzelne gekostet hat. Das ist ja auch unterschiedlich. Das hat immer eine sehr persönliche Prägung. Aber es geht weiter, als wir uns normalerweise vorstellen können. Und deswegen ist es ein Stück unaufrichtig, wenn man sagt, wenn du Jesus annimmst, wenn du ihm nachfolgst, nimmt er dann alle Probleme aus deinem Leben, du hast ein Anrecht, gesund zu sein und reich zu werden. Finden wir so in dieser Form nirgends in der Bibel. Wir lesen von Segen. Und ich wäre höchst zufrieden, wenn ich den Segen Elisas oder den Segen Jeremias hätte. Aber das bedeutet, dass man das eigene bereit ist, beiseite zu stellen. Und das hat sich nie geändert. Im Laufe der Jahrhunderte oder der Jahrtausende. Wer Gott folgt, riskiert seine Träume. Setzt eigene Wege aufs Spiel. Der Sonntag heute heißt? Was heißt das auf Deutsch? No. So viel Lateinisch können, glaube ich, was sagen.
Steht ja immer hinter. Opus, irgendwas mit Augen.
Genau, Okuli, die Augen. Und? Genau. Hat nichts mit Brokkoli zu tun. Aber okular. Okular, das kennt man. Und wir finden das in Psalm 34.
Ich dachte, du meinst es den.
Und zwar Vers 15 oder 16, je nach Zeit. Die Augen des Herrn sind gerichtet auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Schreien. Man liest gerne das andere, meine Augen sehen stets auf den Herrn. Aber es geht auf die Augen des Herrn. Wir lesen an anderer Stelle, die Augen des Herrn durchlaufen die ganze Erde und sind gerichtet auf die, welche ihn fürchten. Aber vielleicht liest uns jemand einmal Psalm 34, ab Vers 16 oder 15, 16.
Die Augen des Herrn sind gerichtet auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Schreien. Denen, die Böses tun, steht das Angesicht des Herrn entgegen. um ihre Erwähnung von der Erde zu tilgen. Sie schrien und der Herr hört, aus allen ihren Bedrängnissen rettet er sie. Nahe ist der Herr denen, die zerbrochenen Herzens sind, und die zerschlagenen Geistes sind, rettet er. Vielfältig ist das Unglück des Gerechten, aber aus dem allen rettet ihn der Herr. Er bewahrt alle seine Gebeine, nicht eines von ihnen wird zerbrochen. Den Gottlosen wird die Bosheit töten, und die den Gerechten hassen, werden es büßen. Der Herr erlöst die Seele seiner Knechte, und alle, die sich bei ihm bergen, müssen nicht büßen.
Streicht euch das an, Leute, wieder. Ich finde das ein extrem wichtiger und ermutigender Zusage Gottes. Gott richtet seine Augen auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Schreien. Viele Menschen denken, sie müssen Gott erst aufmerksam machen durch ihr Beten oder durch ihre religiösen Übungen. Aber Gott ist selber aufmerksam. Er ist immer der Erste, der aktiv wird. Unser Beten ist bestenfalls geantwortet. Wir müssen ihn nicht wach machen. Das ist diese Idee der Götzendiener. Man kann da selber dran merken, ob man wirklich Gott kennt. Oder ob man nur einem Götzen nachfolgt. Ich sage das gerade den jungen Leuten. Und ich weiß, dass man, gerade wenn man im christlichen Elternhaus aufgewachsen ist, eher also götzenhafte Vorstellungen von Gott hat als echte. Man kennt das von anderen, man weiß das vom Hören sagen. Man beobachtet andere und versucht das zu kopieren und denkt, das ist christliches Leben. Aber man kennt Gott nicht persönlich. Wenn wir ihn kennenlernen, dann sind wir in der Regel überrascht, am Anfang zumindest, wie gut er ist, wie lieb er ist. Und das ist eine dieser Dinge, er ist immer vor uns wach. Immer vor uns, er ist uns immer voraus. Er wartet auf uns. Er kennt uns. Er weiß wirklich, was unsere Nöte, unsere Ängste, unsere Schwierigkeiten sind. Und er ist bereit, uns daraus zu helfen. Aber es ist an eine gewisse Haltung gebunden. Ich will noch nicht mal sagen, Verhalten. Das heißt, wir alle sündigen oft. Das heißt, unser Verhalten kann durchaus mit Fehlern behaftet sein, wenn nur unsere Haltung richtig ist. Und die wird hier beschrieben als Gerechtigkeit. Wie ist man gerecht? Was ist das wichtigste Kennzeichen von Gerechtigkeit? Wird es im Neuen Testament gesagt?
Glaube. Der Gerechte wird aus Glauben leben.
Genau. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Oder wie anders wird. Abraham glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit zugerechnet. Also Gott zu glauben, sein Wort ernst zu nehmen, das ist Gerechtigkeit. Das Wort ist ja vielfältig. Das kann sein, dass es uns korrigiert, das kann sein, dass es uns bestätigt, das kann sein, dass es uns überhaupt erst auf den richtigen Weg leitet. Aber wenn wir das ernst nehmen, dann ist das Gerechtigkeit. Und dann werden wir erleben, dass Gott wirklich uns aufpasst. Seine Augen sind auf uns gerichtet, das ist also nicht so, wie ein ferner Beobachter sagt, oh, mal gucken, ob er alles ordentlich hinkriegt. Sondern eher so wie ein kleines Kind, was auf sein Kätzchen aufpasst. Oder auf jemanden, der einen Käfer beobachtet, dass dem nichts passiert. So sind Gottes Augen auf uns gerichtet. Und deswegen möchte ich uns noch einen zweiten Text dazu geben, der mit dem heutigen Sonntag verknüpft ist und der das deutlich macht, wie Gott mit seinen Leuten umgeht. Lass uns bitte einmal gucken in das Buch Jeremia, Kapitel 20. Ach, Vers 7, wer liest uns das wieder?
Herr, du hast mich betört und ich habe mich betören lassen. Du hast mich ergriffen und überwältigt. Ich bin zum Gelächter geworden, den ganzen Tag. Jeder spottet über mich. Ja, so oft ich rede, muss ich schreien, Gewalttat und Zerstörung rufen. Ja, das Wort des Herrn ist mir zur Verhöhnung und zur Verspottung geworden, den ganzen Tag. Doch so oft ich mir sage, ich will nicht mehr an ihn denken und nicht mehr an seinen Namen reden, wird es in meinem Herzen wie brennendes Feuer, eingeschlossen in meinen Gebeinen. Und ich habe mich vergeblich abgemüht, es weiter auszuhalten. Ich kann nicht mehr. Ja, ich habe das Gerede von vielen gehört, Schrecken ringsum. Zeigt ihn an, wir wollen ihn anzeigen. Alle meine Freunde lauern auf meinen Fall. Vielleicht lässt er sich verleiten, sodass wir ihn überwältigen und unsere Rache an ihm nehmen können. Aber der Herr ist mit mir wie ein gewaltiger Held. Darum werden meine Verfolger hinstürzen und mich nicht überwältigen. Sie werden völlig beschämt, weil sie nicht verständlich gehandelt haben. Eine ewige Schande, die nicht vergessen wird. Und du, Herr der Herrscharen, der du den Gerechten prüfst, Nieren und Herz siehst, lass mich deine Rache an ihnen sehen. Denn dir habe ich meine Rechtssache anvertraut. Singt dem Herrn, lobt den Herrn, denn er hat die Seele des Armen gerettet aus der Hand der Übeltäter.
Okay, danke. Da haben wir einmal zusammengefasst und auf den Punkt gebracht, was das heißt. Gott zu folgen. Das ist keine spaßige Geschichte. Das ist wichtig, dass wir das von vornherein wissen. Das ist etwas für Helden. Und zwar nicht die Leute, die sich als Held fühlen, sondern die bereit sind, heldenhaft zu kämpfen. Was ist ein Held? Einer, der im Kampf keine Chance hat und die trotzdem ergreifen. Das ist Heldentum. Dass man nicht eins zu eins, also mit gleichen Kräften kämpft, sondern dass man als Unterlegener so kämpft, dass man den Sieg hat. Nachfolge. Dieser Abschnitt ist beschrieben oder in der Lutherbibel überschrieben mit die fünfte Klage Jeremias. Das ist übrigens noch nicht mal seine letzte. Dass man zum Helden wird, braucht Ausbildung, braucht Training, braucht Zeit, braucht Wachsen an Aufgaben, die immer ein bisschen schwieriger. Ich sage das mal so, wer einen Schulabschluss schafft oder gar ein Abitur, ist ein Held. Der hat Dinge durchgekämpft, denen er am Anfang überhaupt nicht gewachsen war. Der muss sich immer neuen Herausforderungen stellen. Und die werden nicht leichter, die werden immer ein bisschen schwerer. Und da kann man nicht um sich herum gucken und sagen, na ja, die anderen sind ja besser. Dann wird es gar nichts. Da bin ich auf mich gestellt. Da werde ich nicht alleine kämpfen. Aber da muss ich meinen Kampf kämpfen. Elisa war nicht allein. Der hat den Dienst des Elia fortgesetzt. Jeder von uns, wenn wir Jesus nachfolgen, sind nicht die Anfänger unvollendetes Glaubens, das ist Jesus selber. Aber auf den müssen wir schon hinkommen. Hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Veränder des Glaubens. Ohne diesen Hochkämpfer werden wir das nicht schaffen. Warum? Weil unser Kampf nicht gegen Fleisch und Blut ist. Weil die Weltbeherrscher dieser Finsternis uns im Weg stehen. Weil der Teufel selbst, der viel mehr weiß als jeder einzelne Mensch, derjenige ist, der die Gemeinde Gottes bekämpft. aber Gott hat gegeben, die einen als Apostel, die anderen als Lehrer, die nächsten als Propheten, Hirten und Menschen mit anderen Gnadengaben. Und in dieser Gemeinschaft kann man die Werke Gottes durchkämpfen. Elia, der ja nach diesem großen Kampf auf dem Berg, wo er den Baalspriestern entgegenstand, erschöpft war, nachdem er danach nämlich bedroht wird, er war von dort beim Laufen und hat dort nicht angekündigt, dass es nicht regnen soll, sondern umgedreht, dass es wieder regnen wird. Ja, er läuft noch diese weite Strecke. Und Ahab, heißt es, und Ahab berichtete Isabel alles, was geschieht. Und sie schwört und sagt, ich werde das, den Kopf nicht auf den Körper von Elia lassen. Genau. Und also sie hat einen Eid abgelegt, dass sie diesen Mann Gottes, der eben ihre ganzen Priester gerichtet hatte, nicht am Leben lässt. Sie ist nicht beeindruckt von seiner Autorität. Gar nicht. Sie ist auch nicht beeindruckt von dem Feuer Gottes, was vom Himmel fällt. Gar nicht. Sie will diesen Mann das Leben nehmen. Und da kommt er an seine Grenzen und läuft dann, nachdem er sich zum Sterben hingelegt hat, 40 Tage bis zum Horeb. Ich habe mir das vorhin mal angeguckt. Das ist auf der Halbinsel Sinai. Doch recht weit, wirklich weit von Samaria, also von dieser Ecke, wo sich dieses Gericht über den Baalspriestern vollzogen hat. Und das heißt, Elia läuft in der Kraft dieser Speise 40 Tage bis auf den Berg Gottes. Und es gibt tatsächlich auf dem Moses, der die Elia-Senke heißt. Ihr könnt mal gucken. Wikipedia gibt da ein Horeb oder Sinai-Berg. Da kann man das alles nachlesen. Bitte?
Ist das nicht Radio Horeb?
Gibt es auch. Radio Horeb. Das ist so, aber das ist der Berg Gottes auf dem Sinai. Und das ist interessant. Wie gesagt, gibt das mal später ein. Bei Wikipedia kann man das nachlesen. Ist schon interessant auch zu lesen. Und von dort geht dieser Mann und kriegt dort den Auftrag, er soll Ben-Hadad als zukünftigen König über Syrien salben und eben Elisa als sein Nachfolger. Nach Elias Idee war er der Letzte, der allein übrig geblieben ist. Und der Engel Gottes sagt ihm, es sind noch 7000, die ihre Knie nicht vor dem Baal gebeugt haben. Und unter den 7000 war eben auch Elisa. 7000 unerkannte Kinder Gottes. Wenn wir jetzt die Geschichte von Jeremia lesen, dann hat er genau so das Gefühl, er ist ganz alleine. Er beklagt sich bei Gott und sagt, so oft ich rede, muss ich schreien, Gewalttat und Zerstörung ausrufen, weil mir sowieso keiner glaubt. Und das Wort des Herrn ist mir zum Hohn und Spott geworden, den ganzen Tag. Ich frage mich, sind wir von dieser Situation sehr weit weg? Sind wir nicht in einer ganz ähnlichen Zeit heute? Ist es nicht genauso, dass jeder, der Gottes Wort nicht nur ernst nimmt für sich selber, sondern das auch noch verkündigt, nur noch Spott und Hohn erntet? Verachtung? Das sind so die ganz Rückständigen. Du wirst automatisch, wenn du das Wort Gottes nicht nur für dich selber ernst nimmst, sondern erlebst. weitergibst, wirst du schon in die rechte Ecke gedrückt. Konservativ. Fortschrittsfeindlich. Ich frage mich, wie lange das noch dauert, bis die Bibel verboten wird. Ich meine das wirklich total ernst, weil da nicht gegendert wird. Ich werde darauf hinweisen, dass auch von Wirtinnen und Prophetinnen die Rede ist. Natürlich nicht von Väterinnen.
Mütter.
Aber meine Männer sind bei Luther.
Nicht nur bei Luther. Das ist tatsächlich auch die hebräische Schöpfung. Der Mensch, Adam von Erde, Eva, Luther wird lebendig. Mann und Männer, zusammen ein Mensch. Lasst uns das festhalten, ihr Lieben. Das ist also viele Dinge, die heute fortschrittlich verkauft sind, sind so alte Zöpfe, die einfach nicht die Realität des Wortes Gottes bereit sind zu akzeptieren. Aber das führt zur Nachfolge. Dass wir von Menschen umgeben sind, die den Willen und das Wort Gottes verachten oder bekämpfen. Und Jeremia sagt, alle meine Freunde lauern auf meinen Fall. Vers 10. Ich frage mich, ob das wirklich so war oder ob er das so empfunden hat. Und wenn dort steht, alle meine Freunde, entweder hat er manche Leute, die ihm geholfen haben, nicht als Freund gesehen. Sie erinnert euch, wenn ich meine?
Der, der ihn aus dem Gefängnis rausgeholt hat?
Dieser Afrikaner, der ihn aus der Grube zieht, der sein eigenes Leben, seine eigene Reputation riskiert. Wenn Jeremia hier sagt, alle meine Freunde, entweder hat er den Ausländer nicht als seinen Freund gesehen, oder er wusste gar nicht, dass es Leute gibt, die ihn unterstützen. Und ich meine, das ist solche Situationen, wenn wir unter Druck kommen, dann können wir Freund und Feind irgendwann nicht mehr unterscheiden. Dann schlagen wir nur noch um uns. Diese Klage ist bei Gott richtig, aber ich hoffe, er hat es nicht so laut damals gesagt, dass sein Umfeld das alles mitgehört hat. Das würde ihm keine Freunde gemacht haben. Das hätte die letzten Unterstützer nämlich eher gegen ihn aufgebracht, als sagt. So ein undankbarer Kerl. Was ich für mich daraus lerne, ist, wenn ich Jesus nachfolge, komme ich in solche schwierigen Situationen, dass ich wahrscheinlich irgendwann das Gefühl habe, ich habe niemand mehr an meiner Seite. Das ist zum Glück nicht wahr. Dieses Gefühl oder selbst dieses Zeugnis, wenn ich das so sage, ist nicht wahr. Das hat mich bei Elia gestimmt. Das hat mich bei Elisa gestimmt. Und das hat, Gott sei Dank, nicht mal bei Jesus gestimmt. Warum?
Weil im Garten eben nicht alleine war.
Nicht eben. Jetzt sehen wir nicht was. Doch, da war er noch alleine. Da ist er nämlich weggegangen. Aber am Kreuz war wenigstens einer da. Alle waren weggelaufen. Einer hat ihn verraten, der andere hat ihn verleugnet. Aber einer ist sogar bis zum Kreuz mitgekommen. Der war bereit, mit ihm zu sterben. Und ausgerechnet der, er hält als einziges sein Leben. Das ist schon interessant. Wer bereit war, sein Leben mit Jesus zu geben, weil er mitten unter die extremsten Feinde geht und noch mit Frauen zusammen, was nicht zu seiner Ehre beigetragen. Der behält sein Leben. Ich gebe das mal als kleinen Tipp für uns. Wenn wir bereit sind, unser Leben wirklich zu tun, wer sein Leben verliert, wird es behalten. Wenn wir bereit sind, auf das letzte bisschen Sicherheit zu verzichten, haben wir den größten Schatz, dass wir bewahrt bleiben. Das betrifft Elise und es betrifft auch Jeremia. Wenn wir also jetzt in dieser Passionszeit uns mit solchen Geschichten befassen, mehr als sonst im Kirchenjahr, dann lass uns das als Ermutigung nehmen für die jetzige Zeit, die es führt. Da haben wir nicht unbedingt Beifall zu erwarten. Mich hat gestern jemand gefragt, ja, was ist das? Es wird doch immer gesagt, dass eine große Erweckung noch kommt. Ja, viele Gemeinden sagen, wir stehen kurz vor einer weltweiten Erweckung. Ich sage, wir sind in dieser weltweiten Erweckung drin. Mhm. Mindestens seit 1990. Ja, wo Gott zuerst die kommunistische Welt erschüttert hat. 2000 die West, 2001 die westliche Welt, 2010 und 11 die islamische Welt, seit 2020 die hinduistische Welt, ist erschüttert worden. Und die Gemeinden haben sich die größte Zahl, die Gemeinden hat das verschlafen. Kann diese Ernte, die Gott vorbereitet hat, kaum einfahren, weil sie ihre eigenen Programme haben, weil sie ihren eigenen Lehrern folgen.
Also das ist eben deshalb auch wichtig, sich weltweit zu informieren. Das heißt, was immer etwas passiert, ist wirklich.
Ja. Und deswegen, lasst uns mutig sein. Wenn wir so an unsere Grenzen kommen, lasst uns diesen Psalm beten und uns erinnern, die Augen des Herrn sind gerichtet auf die Gerechten. Und seine Ohren auf ihr Schwein. Amen.